Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich, dass Sie mir sehr praktisch ausverkauft heute sozusagen. Ich begrüße Sie sehr herzlich, ist offensichtlich ein spannendes Thema, um das es heute gehen soll, um Sterbliches und Unsterbliches in der Menschenseele. Das heißt, heute am Allerseelentag ist das ja irgendwie ein passendes Thema, sich einmal ein bisschen damit zu beschäftigen, was Rudolf Steiner in seinem Leben gesagt hat über das Fortbestehen der menschlichen Seele nach dem Tod, ob es da Möglichkeiten gibt, das zu erkennen, wie denn das vor sich geht. Das ist eine Frage, die man ja naturwissenschaftlich nicht wirklich angehen kann oder kaum angehen kann. Für die Naturwissenschaft existiert die Seele eigentlich nicht. Ja, im Grunde selbst für die Psychologie nur so am Rande, nicht? Weil man spricht oft von einer Psychologie ohne Seele, also Seelenlehre ohne Seele. In Wahrheit kennt man in der Naturwissenschaft halt nur das Körperliche wirklich gut, weil man das eben objektiv wissenschaftlich betrachten kann. Die Frage ist, ob man die andere Seite, das Seelische, das Geistige des Menschen, das wir zumindest das Phänomen ja in irgendeiner Weise erleben, ob man auch da mit einem klaren Denken, mit einer klaren Beobachtungsweise eindringen kann, Erkenntnisse gewinnen kann darüber, was denn mit dieser Seele, sofern es sie gibt, nach dem Tode etwa sein könnte und wie man das erforschen kann. Rudolf Steiner unterscheidet dabei drei wichtige Dinge im Wesen des Menschen. Den Leib, die Seele und den Geist. Drei unterschiedliche Prinzipien im Menschen, die wir haben. Das Leibliche, naja, das kennen wir vorhin von der Außenseite her. Wir werden dann in der Folge sehen, dass Steiner aber auch das Leibliche noch wesentlich differenzierter sieht und nicht nur dieses körperlich Greifbare damit meint. Dann haben wir die Seele. Das ist das eigentlich, durch das wir die Welt erleben, durch das wir unser Inneres erleben, unsere Gedanken, unsere Gefühle erleben, unsere Erinnerungen vielleicht auch erleben. Eine Pflanze zum Beispiel hat das in diesem Sinne als bewusstes Inneres Erleben. Sie werden sagen, ja, kann man das wissen? Werden wir uns auch noch anschauen. Wie sieht es beim Tier aus? Das Tier hat auch dieses innere Erleben, allerdings nicht in dieser Klarheit, wie es der Mensch hat. Der Mensch hat also das klarste Bewusstsein von den Lebewesen, die auf Erden herumwandeln, oder sollte es zumindest haben. Manchmal ist es auch nicht so klar, aber zumindest er hat eine Chance dazu. Aber was ist dann noch extra das Geistige? Das Geistige, das ist nämlich der eigentliche Wesenskern des Menschen. Das Geistige ist ein rein schöpferisches Prinzip. Wir können sagen, das ist der Kern unseres Wesens, jedes einzelnen Menschen, jedes einzelnen individuellen Menschen. Das ist der Kern, aus dem alles das kommt, was ein Mensch schöpferisch tun kann. Also das ist nicht das, was er gelernt hat durch die Erziehung, durch die Schule, das ist nicht seine Lebenserinnerungen bloß, sondern das ist das, wo er wirklich schöpferisch tätig ist. Geist, naja, ist im Grunde das, was sich selbst schafft, primär mal. Das heißt, es besteht eigentlich nur dadurch, dass es sich selbst erschafft und ist gerade dadurch in gewisser Weise ewig unzerstörbar, weil es von nichts anderem abhängt, zunächst einmal als von sich selbst. Vergleichbar nur mit der großen Schöpfungsquelle, wenn Sie so wollen, die ganze Welt hervorgebracht hat. Ich weiß schon, die Naturwissenschaft spricht davon nicht, kann auch, wenn sie ehrlich ist, auf ihre Weise nicht sprechen davon, weil sie ja nur sich an den äußeren Fakten orientiert. Das ist methodisch durchaus gerechtfertigt. Heißt ja noch nicht, dass das die ganze Geschichte ist, dass es nichts weiteres auf der Welt gibt, aber sie beschränkt sich notwendig darauf, das zu beobachten, das bereits geschaffen ist, weil nur das kann man beobachten. Die schöpferische Kraft selber, die alles das hervorbringt, entzieht sich der Beobachtung. Man kann höchstens ihre Spuren dann in dem Hervorgebrachten lesen und da kann man sehr viel davon lesen und so kann man sich langsam herantasten. Aber es ist sehr schwer, also wie soll ich sagen, objektiv über das Geistige zu sprechen, weil ich kann es mir nicht als Objekt in Wahrheit gegenüberstellen. Und doch ist die Frage, wie können wir es erkennen? Weil etwas von diesem Schöpferischen lebt eben auch als kleiner Funke in uns. Etwas, was vergleichbar mit diesem großen weltschöpferischen Prinzip ist, wenn wir auch nur ganz kleine Kräfte haben. Aber das ist das, was den Kern des Menschen ausmacht, in Wahrheit. Also jetzt haben wir eine große Spanne. Die Spanne einerseits das Leibliche, das Körperliche, das durch Vererbung in gewisser Weise weitergegeben wird. Auf der anderen Seite, am anderen Pol, das Geistige, das sich selbst schafft, das eigentlich nur von sich selbst abhängt. Und dazwischen das Seelische, das im Grunde vermittelt zwischen dem Leiblichen einerseits und dem Geistigen andererseits. Also das heißt, die Seele ist das Feld, in das sowohl Impulse aus dem Körperlichen, aus dem Leiblichen im weiteren Sinne hineinkommen, als auch schöpferische Impulse aus dem Geistigen hineinkommen. Wenn wir uns das Leibliche jetzt ansehen, also das Leibliche, das ist das, was wir am ehesten naturwissenschaftlich oder überhaupt sinnlich beobachten können. Nicht nur, das ist einmal der Körper, den wir greifen können. Für so einen echten Materialisten gilt überhaupt nur das, was ich angreifen und anschauen kann. Obwohl, wie wir in vergangenen Vorträgen schon öfter besprochen haben, die Naturwissenschaft mittlerweile so weit ist, dass sie definitiv sagen kann, der klassische Materialismus des 19. Jahrhunderts ist überwunden, hat sich als falsch herausgestellt. Was ist der klassische Materialismus? Der klassische Materialismus stellt sich die ganze Welt vor aus winzigen Dingen zusammengesetzt, die sie Atome nennen. Die sie aber sich vorstellen wie Gegenstände, wie dieser Tisch, nur halt winzig klein. Ich weiß nicht, ob es dann Kugeln sind, Würfeln oder sowas. Aber das heißt, die einzige Wirklichkeit für den Materialisten ist etwas stofflich Greifbares. Etwas räumlich Ausgedehntes, das halt dicht und fest ist und wie das durcheinander wirbelt, das soll alles bewirken. In der Physik weiß man heute, haben wir öfter jetzt schon besprochen, dass dieses Bild falsch ist. Man kann zwar von Atomen sprechen, aber sie sind keine räumlichen Gegenstände. Sie machen Kraftwirkungen in den Raum hinein, aber sie sind nicht als Gegenstände fassbar und schon gar nicht die Bestandteile der Atome. Atomos heißt ja eigentlich das Unteilbare, aber auch so weit ist die Naturwissenschaft schon lange gekommen, dass man das noch weiter teilen kann oder dass noch andere, kleinere, jetzt darf ich nicht Dinge sagen, weil es sind eigentlich keine Dinge, sondern eher Undinge. Es sind eigentlich Zentren im Raum, von denen Wirkungen ausgehen. Nichts anderes. Und diese Wirkungen sind teilweise sehr geisterhaft, weil man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, dass das überhaupt da oder dort auftreten wird. Das heißt, diese Dinge sind eigentlich nicht immer da, sondern es ist so, fast als würden sie aus einer anderen Welt so hereinspritzen und dann wieder verschwinden, wieder auftauchen, wieder verschwinden. Also in Wahrheit eine kontinuierlich stabile Materie gibt es eigentlich gar nicht. Das ist etwas, was dauernd kommt und geht, aber in einem sehr raschen Rhythmus und dadurch den Eindruck erweckt, es wäre was da. Man kann so einen ganz einfachen Versuch machen. Haben Sie schon mal probiert, irgendwas sehr schnell zu drehen? Dann schaut es so aus, als würde es einen Kreis bilden, auch wenn es nur irgendeine Kugel an einem Bandel ist. Man kann den Versuch sogar so weit machen, dass man einen schnellen Elektromotor nimmt und eine Gabel drauf montiert. Nur eine Gabel. Wenn sich die sehr schnell dreht, schaut es wie ein Becher aus. Wie ein silberner Becher, wenn es eine Metallgabel ist. Und dann kann man sogar Wasser einfüllen. Weil das sich so schnell dreht, wirkt das Ganze wie ein solider Körper. Sie brauchen sich das jetzt nur weiter vorgestellt denken, je schneller sich es dreht, je weniger Stoffliches brauche ich sozusagen. Und im atomaren Bereich ist genau das der Fall. Das ist dicht, ja, das ist dicht. Wenn die Drehzahl hoch genug ist, ist es dicht. Dann kommt die Flüssigkeit nicht mehr raus. Wenn es dann abbremst, dann macht es Platsch und dann rinnt es aus. Aber wenn es sich schnell genug dreht, ist nur Frage des Tempos. Also das ist so ein kleiner Versuch, um es zu veranschaulichen. Das heißt, die Naturwissenschaft ist zunächst einmal dorthin gekommen zu sagen, was uns als Materie, als etwas Gegenständliches erscheint, dahinter steckt eigentlich Energie. Also etwas, was ununterbrochen in Tätigkeit ist. Das ist eigentlich nur Energie, und Stoffliches und Energie sind äquivalent, hat schon Einstein dann gesagt, die berühmte Formel, die Sie sicher kennen, E ist mc². Keiner weiß, was sie bedeutet, ist wurscht, aber das heißt nur, alles, was uns als Materie erscheint, enthält in Wahrheit ungeheure Mengen Energie. Wenn man das in Energie, die Energie freisetzen könnte, die da drinnen steckt, dann wird wahrscheinlich bei uns samt Wien im Hintergrund nicht mehr stehen. So viel Energie steckt da drinnen, also ungeheure Mengen. Ein bisschen was sehen wir dann bei den Atomkraftwerken oder bei den Atombombenexplosionen, da wird also etwas davon Winzigstes herausgeholt. Also da sind wir so ein bisschen herangekommen, an das, diese Dinge freizulassen. Es ist halt sehr gefährlich. Das heißt, was uns als Materie erscheint, ist gefangene Energie, könnte man sagen. Gefrorene Energie, wenn Sie so wollen. Eingefroren auf einen engen Raum. Das ist aber nicht der letzte Schritt. Mittlerweile ist man in der Physik so weit, dass man sagt, ja, auch die Energie ist nicht das Letzte. Das Letzte ist etwas, was sie heute nennt mit einem sehr schwammigen Begriff Information. Das heißt, die Ordnung der Welt spielt eine Rolle. Information hat was mit Ordnung zu tun, mit Strukturen zu tun. Und wenn sich diese Strukturen ändern, aber diese Strukturen, ja, aus was bestehen sie? Aus nichts Greifbaren, nicht einmal aus Energie, sondern etwas, was für uns im Grunde nur gedanklich fassbar ist. Nicht wahr? Information können wir auch gedanklich verarbeiten. Das heißt, wenn ich es jetzt so ganz populär sagen will, die Welt besteht aus Gedanken. Aus nichts anderem. Das ist das, nachdem also die Naturwissenschaft, die Physik hintendiert jetzt. Also eigentlich für so einen echten Materialisten aus dem 19., 20. Jahrhundert was Groteskes, weil gerade unser Denken erscheint uns so gerade so dünn und nichts zu bewirken. Aber dieses Denken, wenn man so will, oder diese tätige Information, die in der Welt wirkt, die steht hinter alledem. Und wenn sie sich ändert, dann erscheint uns das als Energie. Und wenn das Ganze sich auf einen engen Raumteil konzentriert, erscheint es uns als fester Stoff. Und daher sagen manche Physiker heute, eigentlich ist die Grundlage der Welt etwas Geistiges oder Geistartiges, Gedankenartiges. Der Hans-Peter Thür formuliert, das ist also ein Quantenphysiker, hat bei Werner Heisenberg gearbeitet. Werner Heisenberg war einer der großen Pioniere der Quantentheorie im 20. Jahrhundert. Und der sagt immer, naja, eigentlich besteht alles aus Geist, aber wenn der Geist verkalkt, dann erscheint es uns als Materie. Also so, verkalkter Geist. Also das heißt, wenn wir heute in Wahrheit über das Geistige sprechen, haben wir es leichter, als es Steiner zu seinen Zeiten hatte. Weil zu Steiners Zeiten war das ganz streng materialistische Weltbild noch absolut vorherrschend. Es hat erst begonnen. Also man kann sagen, sogar gleichzeitig in demselben Jahr, wo Steiner mit der Anthroposophie begonnen hat, also mit seiner Wissenschaft vom Geistigen, ist auch die Quantentheorie entstanden, die im Grunde dieses materialistische Weltbild weggefegt hat. Weggefegt hat in einem Maße, wie es eigentlich noch nicht bekannt ist, bei den meisten Menschen, selbst bei vielen Naturwissenschaftlern nicht wirklich. Die Physiker verstehen es gerade ein bisschen. Oder zumindest können sie umgehen damit ein bisschen, sagen wir so, ein bisschen rechnen damit. Von Verstehen ist lang keine Rede, vor allem von sich vorstellen, was das jetzt alles ist. Keine Rede. Weil der Materialist konnte sich wunderbar vorstellen, also Atome sind kleine Kugeln, von mir aus, wenn die auch noch aus Teilchen bestehen, sind das noch kleinere Kugeln, das kann ich mir wunderbar vorstellen, kann ich Zeichnungen davon machen und schaut halt wie irgendein Planetensystem aus, wo das alles herumsaust, wunderbar. Aber das alles ist weg. In den Schulbüchern ist noch drinnen, aber für die Physiker ist das weg. Sie haben wunderbare, schöne, lange Formeln jetzt drinnen stehen. Die ganzen Abhandlungen bestehen im Grunde aus riesigen Formeln. Mit denen können Sie rechnen. Das passt, das stimmt dann mit den Experimenten überein. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Wie stelle ich mir den Inhalt einer Formel vor? Nicht wahr? Das ist das Problem, das wir heute als Physiker oder auch als Chemiker teilweise haben, dass wir kein vernünftiges Vorstellungsbild noch dafür haben, für das, was wir aber bereits gedanklich, mathematisch erfassen können. Und was für die Zukunft wichtig werden wird, ist, das auch in einer gewissen bildhaften Form, aber nicht in einer sinnlich bildhaften Form zu erfassen. Man kann es eigentlich fast nicht mehr in symbolischen Bildern ausdrücken. Da werden wir also vieles dazulernen müssen.
Aber beschleunigen kann man es, die Atome, in CERN.
Man kann sie beschleunigen. Man kann sie beschleunigen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie Dinge sind.
Wieder eine Frage.
Die, ja,
die
bitte.
Quarks, ist das aus einer Hypothese heraus ein Rückschluss oder wie hat man die
Es ist zunächst einmal eine Hypothese, das ist richtig. Das zweite ist, dass es aber gewisse experimentelle Befunde gibt, oder sehr viele sogar, die mit dieser Hypothese übereinstimmen. Also man macht da sogenannte Streuversuche, nennt man das. Das heißt, man nimmt zum Beispiel Gammastrahlung. Gammastrahlung ist sowas wie Röntgenstrahlung, nur noch intensiver, also sowas wie hochintensive Röntgenstrahlung. Mit der zum Beispiel kann man die Materie bestrahlen und dann kann man hinten, wenn ich das vereinfacht ausdrücke, einen Art Leuchtschirm aufstellen und sieht dann gewisse Muster da drauf. Und diese Muster, die entstehen, hängen davon ab, wie diese Materie oder was immer das ist, die man bestrahlt hat, wie die beschaffen ist. Und da konnte man eben feststellen, dass von den Bausteinen des Atomes, also ein Atom, das wissen wir schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, dass das nicht das Letzte ist, sondern dass das selber noch teilbar sozusagen ist. Also da gibt es dann die Elektronen und die Protonen und die Neutronen. Protonen, Neutronen sind im Kern, aber sind auch keine Dinge, sind halt Kraftzentren mit bestimmten Eigenschaften.
Aber sie haben schon Masse, ne?
Sie haben Masse. Masse heißt aber nichts anderes, als dass sie Trägheit haben. Das heißt, sie setzen der Beschleunigung Widerstand entgegen. Es ist also sozusagen schwer, sie in Bewegung zu bringen. Sie sind nicht von selber ununterbrochen in Bewegung. Wenn man nimmt das Licht, Licht bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Licht kann nicht ruhen. Und ich kann es auch nicht weiter beschleunigen. Es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Ich kann es ein bisschen abbremsen, wenn es durch Materie durchgeht. Aber in Wirklichkeit besteht da das Abbremsen auch nur, dass es gewisse Wechselwirkungen eingeht und da sozusagen aufgehalten wird, Umwege macht, wodurch der Lichtweg eigentlich länger wird. In Wahrheit Licht immer dieselbe Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit eben, und kann weder schneller noch langsamer in Wahrheit werden. Bei den Teilchen, blödes Wort, ist halt nur ein Relikt aus der Vergangenheit, wir haben kein gescheiteres, also bei diesen Kraftzentren, wie auch immer, die darf man sich wirklich nur als Punkte im Raum im Grunde vorstellen. Ein Punkt im Raum, von dem irgendeine messbare Wirkung ausgeht, sonst ist dort nichts. Wenn man das unter das Mikroskop legen würde, sieht man in Wahrheit nichts. Es gibt zwar Mikroskope, mit denen man das scheinbar sichtbar macht, aber das sind Computeranimationen aus den Messdaten, indem man die Kraftwirkungen misst, die ausgehen von dort und das dann in ein Bild umwandelt. Das geht mit der Computertechnik wunderbar und dann sieht man in dem Mikroskop Kugel, 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 Kugel liegen. Wunderbar. Kann man sogar also fast bejahspielen damit, so weit geht es heute. Aber diese Kugeln existieren nicht, das ist nur unser Bild, das wir.
Wie kommt man dann auf die Spins, die ja angeblich ja nur Information sind?
Naja,
unfassbar.
Ja, eigentlich nur in solchen Größe. Nur in solchen Größe. Also welchen Größe ist sie fassbar und hat dann also einen gigantischen Einfluss darauf, wie sich die Dinge verhalten. Das ist jetzt eine sehr, sehr komplizierte Fragestellung. Also das macht zum Beispiel den Unterschied, ob Materie etwas räumlich Ausgedehntes sein kann oder ob ich alles auf einen Ort zusammenpacken kann. Das Interessante ist, dass ich bestimmte Atome, von denen 1000 oder mehr auf einen und denselben Ort zusammenpacken kann.
Ich hätte auch eine Frage, nämlich im größeren Maßstab gibt es ja so etwas wie Chakren angeblich, und das ist für mich jetzt vom Verständnis auch ein Energiezentrum. Und da habe ich jetzt eigentlich dasselbe in groß, und das bewirkt ja auch
etwas. Ja, es ist ein interessanter Gedanke, ja. Es ist ein interessanter Gedanke. Also, jedenfalls in beiden Fällen kann man sagen, es kommt etwas aus einer nicht sinnlich vorstellbaren Welt, mit der hat man es in der Physik auch bereits zu tun, mit der rechnet man, strahlt etwas herein in die sinnlich messbare Welt, und das kann ich dann messen, diese Wirkungen kann ich messen, und diese Wirkungen treten mit bestimmter Wahrscheinlichkeit auf. Das kann man mit der Quantentheorie wunderbar vorherberechnen. Es ist bis jetzt die erfolgreichste physikalische Theorie, die wir bis jemals hatten. Heißt nicht, dass es nicht auch noch Korrekturen geben wird, aber zumindest eines hat sie definitiv gemacht, dass eben das alte, simple materialistische Bild, das wird sicher nicht mehr kommen. Also selbst wenn die Quantentheorie sie als falsch erweist, wir wissen heute aus den Experimenten heraus, dass das Bild einfach nicht passt. Weil wie ist das vereinbar mit unseren gegenständlichen Vorstellungen, wenn ich 1000 Tische genau da herstelle, wo dieser Tisch steht, alle ineinander stelle? Das geht nicht. Mit Atomen kann ich das machen, mit Elementarteilchen kann ich das machen, wunderbar, funktioniert. Ja, ich kann sogar Folgendes machen, ich kann, wenn Sie sich vorstellen, grüß Gott, das wäre so ein winziges Teilchen, ich kann dasselbe Teilchen zugleich an zwei Orten haben. Geht, kann man, brauchst nur mit Licht bestrahlen, dann habe ich einen leuchtenden Tisch und einen nicht leuchtenden Tisch. Ist aber immer derselbe Tisch. Und die zwei trenne ich voneinander. Ist aber immer das ein und derselbe Tisch. Es sind nicht zwei.
Ist das so wie Beamen?
Ja, ist verwandt damit. Das Beamen besteht eigentlich auf Informationsübertragung. Da fliegt also in Wahrheit nicht das Teilchen irgendwo hin, sondern es wird die Information, die das Teilchen hier hat, übertragen. Ja, eigentlich kann man gar nicht einmal sagen übertragen, weil es geht zeitlos. Es geht absolut zeitlos, nimmt dann ein anderes Teilchen genau den komplementären Zustand dazu ein, also einen entsprechenden Zustand. Wenn ich da sozusagen schaltet, wenn die zwei Teilchen verschränkt sind miteinander, wie man sagt, schaltet das andere genau, und wenn du da auf A schaltest, es automatisch auf B.
Unterliegt es der Lichtgeschwindigkeit?
Nein, eben nicht. Eben nicht. Der Punkt ist nur, man kann sich vorstellen, also ich mache das hier in Wien und wer anderer macht es mit einem anderen Teilchen in New York. Es geht also über, im Grunde, theoretisch zumindest, über beliebige Entfernungen. Wenn der dort ändert, dann würde ich hier auch eine Änderung merken. Sofort. Das heißt, es geht sogar so weit, dass im Grunde der ganze Kosmos bis zu einem gewissen Grad miteinander verbunden ist. Wenn hier was passiert, passiert bis zu einem gewissen Grad, weil es immer gewisse Verschränkungen gibt, im ganzen Kosmos irgendwo etwas. Das heißt, die Vorstellung, die man noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatte, dass wenn ich physikalisch etwas bewirke, dann hat das nur lokale Wirkung. Hier, wo ich es eben tue, vielleicht in den näheren Umkreis. Das hat sich als falsch herausgestellt. Es hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Wirkungen für den ganzen Kosmos. Ich glaube, wir haben einen Sessel. Ja, also es.
Kann ich da noch kurz
ja, bitte.
Es gab ja dann doch diesen Versuch gegeben, in diesem CERN mit diesem sogenannten schwarzen Loch, also
ja.
In diese Richtung, und da waren auch Befürchtungen, zumindest in den Zeitungen, dass das ja auch eine Kettenreaktion nach sich ziehen könnte, auf Deckzug, dass die ganze.
Ja, richtig.
Also ist dann so eine Befürchtung überhaupt nicht ganz vom.
Ja, also das Problem ist, da sind wir bereits in sehr spekulativen Bereichen drinnen. Der Punkt ist, die Physik ist heute mit ihren Theorien, mit dem rein gedanklichen Arbeiten in einen Bereich vorgedrungen, wo das Experimentelle weit hinten nachhinkt. Weil wir einfach nicht die Energien, die Größendimensionen sozusagen zur Verfügung haben, um diese Theorien auch wirklich zu testen. Im CERN versucht man das halt, soweit es hier auf Erden geht, nur das ist im Vergleich zu dem, wo man gedanklich bereits ist, eine Winzigkeit. Eine Winzigkeit im Grunde. Und wie es halt bei den Theorien so ist, gibt es gewisse unterschiedliche Meinungen auch, also da ist noch nicht alles ausgegoren irgendwo. Aber das Interessante ist, dass die Physik immer mehr zu einem Beweisverfahren übergeht, das nicht, zumindest nicht nur auf den Messungen, auf den Experimenten beruht, sondern das beruht auf der gedanklichen Konsistenz der ganzen Geschichte. Das heißt, die ganzen Dinge, die Theorie muss sich selbst tragen, muss widerspruchsfrei in sich sein in einer gewissen Weise. Dann wird sie als gültig angesehen. Mehr kann man gar nicht tun. Das heißt, die Physik, sagen viele, ist auf dem Weg, eine spekulative Metaphysik zu werden. Das heißt, etwas, was spekuliert über einen Bereich, der für uns sinnlich, messtechnisch nicht mehr zu erfassen ist. Über diese Grenze sind wir einfach hinaus.
Und das heißt, ist der CERN eine Fehlentwicklung?
Im Grunde ja. Ich meine, es stecken natürlich sehr viele Interessen darin, wirtschaftliche Interessen, militärische Interessen, weil natürlich sehr viel Technik entwickelt wird im Zuge der ganzen Geschichte, die für die verschiedensten Zwecke verwendet wird. Also sozusagen die Abfallprodukte unter Anführungszeichen, um die geht es eigentlich. Und an denen haben so viele Leute Interesse. Man muss sich denken, also das CERN frisst also Energie wie eine mittlere Kleinstadt und hat einen immensen Wartungsaufwand und so. Also, und das betreibt man nicht nur wegen der Wissenschaft. Also das sind sehr viele andere Interessen auch. Ich meine, damit will ich nicht sagen, dass nicht auch ganz interessante Ergebnisse herauskommen, aber in Wahrheit in die Bereiche, in die wir eigentlich vordringen müssten, um die Theorien auch experimentell zu beweisen, kommen wir nicht annähernd. Da würde nicht einmal im Grunde ausreichen eine Anlage, die so groß ist wie unser ganzes Sonnensystem. Auch damit würden wir nicht bis ans Ende in Wahrheit kommen. Gedanklich sind wir schon weiter. Ob das alles stimmt, ob das alles halten wird, ist eine andere Frage. Aber eigentlich beginnt die Physik in diesen Bereichen eine Art reine Geisteswissenschaft zu werden. Das ist das Interessante. Und daher eben auch immer mehr das Vordringen zu dem Gedanken, ja eigentlich haben wir es mit Information zu tun. Das heißt mit etwas, was ich gedanklich bearbeite, was gedanklicher Natur ist. Und Energie ist so etwas wie dann spürbar gewordener Gedanke, spürbar gewordene Information. Und wenn es dann noch eingesperrt wird auf einen engen Raumbezirk, dann kann man darauf klopfen und dann kann man darauf spazieren gehen. Also gefrorene Gedanken. Es ist interessant, dass das Steiner bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat. Da haben es die Physiker noch nicht gesagt. Da war erst der Anfang, naja, Materie gibt es eigentlich nicht, das ist Energie, aber von Gedanke oder Information war noch nicht so wirklich die Rede. Da hat Steiner schon davon gesprochen. Das heißt aber auch, dass wir uns, was jetzt uns Menschen betrifft, von unserer Leiblichkeit im Grunde eine ganz andere Vorstellung machen müssen als eine bloß materialistische. Also, dass wir nur das stofflich Greifbare hernehmen. Wenn wir schon den Gedanken Information hernehmen, dann fasst gerade das Rudolf Steiner sehr viel konkreter noch. Er spricht in dem Zusammenhang von Bildekräften, von Formbildekräften, gestaltbildenden Kräften. Die sind wirksam in der Natur draußen, naja, eben etwa schon um diese kleinen Teilchen oder wie immer in ihrer Struktur zu gestalten. Sie sind wirksam, wenn sie die Kristallgestalten bilden. Sie sind aber ganz besonders dort wirksam, wo das Leben beginnt, wo das Lebendige ist. Also im Pflanzenwachstum zum Beispiel. Denn was ist Leben? Leben ist Formbildung, Veränderung, Metamorphose dieser Form, wieder absterben, wieder neu diese Form bilden. Also wieder bis ins Samenkorn zurückzuziehen, ganz aus der sinnlichen Erscheinung heraus und dann wieder im nächsten Jahr diese Formen entwickeln und das halt in den mannigfaltigsten Formen. Denn Leben, am reinsten kann man es studieren in der Pflanzenwelt. Da ist dieses Lebensprinzip, dieses Formbildeprinzip für uns eigentlich sichtbar geworden. Im Kristall ist es bereits erstarrt. Man sieht es ihm zwar an, dass diese Formbildekraft gewirkt hat, um ihn hervorzubringen, aber dann ist er mal fertig und steht vor uns. Also so ein Bergkristall modelt sich dann nicht dauernd mehr um vor uns. Also da ist die Form dann eingefroren. Das ist dann das eigentlich Mineralische, was wir haben. Die gefrorene Form, die starr gewordene Form, die aber aus einem lebendigen Bildungsprozess hervorgegangen ist. Daher sagt Steiner, eigentlich ist die Frage falsch gestellt, wie aus Totem Lebendiges entsteht, weil in Wahrheit war es umgekehrt. Zuerst war das Leben da, nämlich als formbildende lebendige Kraft. Und dann ist irgendwann das erstarrt und dann ist daraus die stoffliche, mineralische Materie geworden. Das ist erstarrtes Leben im Grunde. Und den Prozess, den können wir sehr wohl beobachten. Nicht nur wie etwas Lebendiges stirbt, den Prozess können wir immer wieder beobachten. Der Umgekehrte ist eher schwerer zu beobachten oder sehr spekulativ. Also eigentlich geht es vom Leben aus und dann entsteht das Todstoffliche. Das heißt, wenn wir unseren stofflichen, physischen, geformten Körper hernehmen, ist er auch aus einem Lebensprozess hervorgegangen. Das heißt, hinter dieser mehr oder minder festen Form, ganz fest ist sie ja nicht, wir verändern uns ja auch so im Laufe des Lebens ein bisschen, vor allem wenn wir mal heraufwachsen und dann wenn wir wieder ein bisschen zusammenschrumpfen später, wenn das Leben langsam sich zurückzieht. Ja, aber wenn das Leben sich zurückzieht, dann kommt eben das Todesprinzip heraus, dieses Erstarren in der Form. Also wenn sich das Leben zurückzieht, dann fällt sozusagen das Todstoffliche heraus. Das ist überall in der Natur so. Uns geht es eben auch so. Bei uns ist es auch so, was das körperlich-leibliche betrifft, dass wir eine Zeit haben, wo diese Bildekräfte, wie sie Steiner nennt, sehr stark aktiv sind. Wenn wir also vom Embryo heranwachsen, dann bis zum Erwachsenen irgendwann einmal, dann sind die sehr stark wirksam, diese Kräfte, und ab der Lebensmitte etwa beginnen sie sich langsam zurückzuziehen. Das ist nicht aufzuhalten. Wir können es verzögern ein bisschen mit einer gesunden Lebensweise und mit allen möglichen Mittelchen vielleicht ein bisschen. Aber im Grunde in sehr engen Grenzen, weil also auch bereits zur Zeit der Antike oder so sind die Menschen durchaus teilweise einzelne ohne weiteres 80, 90 Jahre geworden. Also nicht viel weniger alt als wir heute. Vielleicht nicht so viele, natürlich nur die, die heute halt auch unter wirklich guten Bedingungen leben konnten, und die breite Masse konnte es nicht, aber im Prinzip ist die Lebensspanne des Menschen nur sehr begrenzt verlängerbar. Also das heißt, unser Körperliches ist mit Sicherheit sterblich, zählt also zu den sterblichen Teil des Menschenwesens.
Pflanzen können wieder lebendig werden.
Das ist richtig. Also in den Pflanzen ist überhaupt dieses Lebensprinzip in der Natur am allerstärksten da. Wenn Sie denken, wie so eine Pflanze eigentlich wuchert, so eine Efeu oder diese Farne im Wald, das wuchert ja eigentlich so vor sich hin und findet kaum eine Grenze irgendwo, bricht den härtesten Beton auf. Also da steckt ungeheure Kraft auch drinnen im Leben. Also das ist nämlich das, was sie dann sehr einseitig die Physiker als Energie kennen. Wenn sich Energie paart mit der Information, die dahinter steht, dann ist es Formbildekraft in Wahrheit. Das heißt, umgestaltende Kraft in der Welt. Das ist das, was Steiner eben auch nennt das Ätherische, mit einem Wort, was halt aus dem Griechischen kommt. Weil die Griechen auch einen gewissen Begriff davon hatten. Die haben das halt Äther genannt. Und so sagt Steiner, wir haben nicht nur einen physischen Leib, also den stofflichen, sondern wir haben auch einen Ätherleib, wenn man so will. Einen Bildekräfteleib. Und der ist überhaupt dafür verantwortlich, dass dieser stoffliche, geformte Körper gebildet wird und dass er auch am Leben erhalten wird. Weil von selber bleibt er das nicht. Wenn sich das Leben zurückzieht, dann zerfällt das ganze Ding sehr schnell nämlich. Nicht nur mit dem Tode zieht sich das Leben zurück und dann bleibt die physische Form nicht erhalten, sondern zerfällt sehr schnell. Viel schneller als eine Marmorstatue, die halten länger, aber auch nicht ewig. Weil das ist auch eine sehr interessante Gesetzmäßigkeit des rein physischen, also das, wo diese Informationskraft, diese Formkraft nicht unmittelbar mehr drinnen wirkt, sondern sich zurückgezogen hat, das zerfällt. Es braucht bei manchen länger, bei manchen weniger lang, aber von selbst kann es nur den Weg des Zerfalls gehen. Das ist ein ganz strenges physikalisches Gesetz, das sagt, von selbst laufen alle physikalischen Prozesse in Richtung Zerfall, in Richtung Unordnung. Der ganze Kosmos ist auf dem Weg in die Unordnung. Die Physiker nennen das den sogenannten zweiten Hauptsatz der Wärmelehre. Hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass, warum Wärmelehre? Hängt damit zusammen, dass Wärme immer vom Warmen, vom Heißen zum Kalten übergeht. Sich verströmt in die Welt hinein. Nie umgekehrt, von selbst. Sie werden nie erleben, dass sie die Wärme, die da in der Luft draußen ist, in den Ofen hinein konzentriert und plötzlich den Ofen zum Glühen bringt. Das wird nicht passieren, sondern die Hitze zerstreut sich in der Welt. Und so zerstreut sich im rein physikalischen Bereich alles in die Welt. Alles wird letztlich irgendwo einmal zu Staub. Zu unstrukturiertem zerfällt es. Das ist der Weg des rein physischen. Dagegen tritt aber an diese Bildekraft, diese ätherische Kraft, diese Formbildekraft, was heute die Physiker eben Information nennen, die ist die Gegenkraft dazu. Sonst würden wir alle da nicht sitzen. Wir sind so Beispiele, weil wir sind schon relativ geordnete Dinge. Auch wenn wir manchmal ja ziemliche Unordnung haben, aber innerlich wie äußerlich, wurscht. Aber doch im Vergleich zu bloßen Sand sind wir schon etwas geordneter. Aber irgendwann zerfällt unser Physisches auch zu sowas Sandähnlichen, Staubähnlichen, Ascheähnlichen. Irgendwann bleibt von dem nichts anderes übrig. Nur solange diese Bildekraft, dieser Bildekräfte Leib in uns tätig ist, solange sind wir am Leben. Das heißt, wir brauchen zum Leben hier auf Erden nicht nur den physischen Leib, wir brauchen auch einen Bildekräfteleib. So nennt es Steiner oder Ätherleib eben. Allerdings sind wir damit noch gar nicht am Ende, es wird noch komplizierter. Weil das Ganze, was wir jetzt haben, physisches und ätherisches, hat in etwa den Wert einer Pflanze. Wert, also jetzt nicht abwertend auf die Pflanzen gemeint, aber sind ja schöne Sachen, die Pflanzen. Und Wunder der Natur eigentlich. Aber was sie nicht haben, sie haben kein individuelles Bewusstsein. Sie reagieren zwar auf die Umwelt sehr, sehr stark. Es gibt ja die berühmten Versuche, dass auf Musik reagieren und so weiter und auf manche Rockmusik oder so reagieren sie nicht gut und auf Mozart reagieren sie angeblich besonders gut und gedeihen und blühen. Das heißt aber nicht, dass sie die Musik bewusst erleben. Sondern es hat schon was für sich, weil in der Musik nämlich auch gewisse ordnende Kräfte drinnen sind. Ist sogar eine sehr starke mathematische Ordnung drin. Mathematiker wissen, dass Musik also sehr viel mit Mathematik zu tun hat. Also da sind gewisse Rhythmen einfach drinnen in der Musik, gewisse Melodien, die aber eine gewisse innere Ordnung haben. Und etwas Ähnliches ist mit diesen Bildekräften nämlich auch drinnen. Und da gibt es schon Wechselwirkungen, aber das passiert bei der Pflanze völlig ohne Bewusstsein. Also das heißt, um bewusst zu werden, muss noch etwas dazukommen. Physisches, ätherisches allein reicht noch nicht. Naja, schauen wir in die Natur hinaus. Wo gibt es denn Wesen, von denen wir annehmen zumindest, dass sie auch Bewusstsein haben? Bitte? Die Tiere, richtig. Die Tiere. Bei den Tieren hat man doch schon den Eindruck, dass die auch bewusst irgendwie, sie leben nicht nur, sondern sie erleben auch die Welt. Namentlich die sogenannten höheren Tiere, also ein Regenwurm erlebt auch was. Aber es ist vielleicht nicht so klar und ausgeprägt als das, was etwa ein Löwe oder eine Katze oder ein Hund erlebt. Also es gibt verschiedenste Grade des Bewusstseins. Da kommen wir bereits in den Bereich des Seelischen im weitesten Sinn hinein oder etwas, was mit dem Seelischen zu tun hat, weil Seele heißt etwas erleben können primär. Wenn man es also ganz simpel einmal sagt, hat es etwas damit zu tun, dass ich in mir etwas erleben kann. Die Pflanze kann das noch nicht, das Tier kann das. Es kommt also etwas dazu, wie etwas Seelisches, das aber zunächst einmal beim Tier noch sehr stark leibgebunden ist, sehr stark mit dem Leiblichen verbunden ist. Daher sagt Steiner, also das Tier hat so etwas, was man nennen kann, einen Seelenleib. Mit diesem Seelenleib kann das Tier einerseits sinnliche Empfindungen erleben, andererseits ist darin aber auch das Triebhafte. Also das Begierdenhafte, wenn man so will. Das die Pflanze nicht hat. Die Pflanze hat keine Begierde nach irgendwas. Sie wächst in den Raum hinein, aber das ist eigentlich völlig ohne Lust und Leid. Nicht weder mit dem einen noch mit dem anderen verbunden. Also man darf sich nicht vorstellen, die Pflanze, weil sie sich jetzt ausbreitet in die Welt, empfindet Lust dabei. Sie tut's einfach, weil das Leben in ihr tut, aber sie erlebt es eigentlich nicht als einzelne Pflanze. Beim Tier kommt es dazu, wenn das Tier etwas tut, erlebt es etwas dabei und wenn es Nahrung aufnimmt oder zumindest den Bedarf nach Nahrung verspürt, dann entsteht so etwas wie ein gewisser Trieb in dem Tier, das es hintreibt zu der Nahrung. Und das ist mit einem gewissen inneren Erleben verbunden. Wenn es zu wenig Nahrung hat, mit Unlust. Wenn es gesättigt ist, mit Lustgefühl oder im Moment des Verschlingerns von mir aus der Beute, ist das ein ungeheures Lustgefühl. Also, wenn so ein Löwe die Beute erweist, muss das ein ganz gigantisches Erlebnis sein für das Tier auch. Oder weiß nicht, wenn schon so eine Katze eine Maus fängt oder was. Wie das Erlebnis für die Maus ist, weiß ich nicht. Es ist vielleicht komplementär dazu. Das ist also eher vielleicht Unlust. Aber kurz. Nein, so kurz gar nicht, weil die Katzen spielen ja gern. Ja, also Lust und Leid, Sinnliches erleben können. Also Wesen, die wie Pflanzen oder gar Mineralien, die erleben die sinnliche Welt nicht. Also das erleben keine Farben, erleben keine Töne, das erleben keine Gerüche, erleben keinen Geschmack. Alles das nicht. Tiere können das bis zu einem gewissen Grad. Die höheren Tiere können mit allen Sinnen stark erleben, wobei bei vielen Tieren der Geruchssinn sehr stark ausgeprägt ist. Bei uns ist er sehr stark zurückgenommen. Bei so einem Hund, der millionenmal intensiver riecht etwa als der Mensch, das heißt, für den besteht die Welt aus Duftspuren. Er lebt also eine wunderbar reiche Welt an Duftspuren und geht jeder Spur nach und kann das unterscheiden, was für unser sinnliches Erleben praktisch nicht vorhanden ist. Wir sagen jetzt, da stinkt es ein bisschen, aber... Und für den Hund ist das eine reich strukturierte Welt. Sehen ist nicht so wichtig. Ein Hund kann sich zur Not allein durch den Geruch in der Welt zurechtfinden. Also ein anderes Welterleben als wir, aber ein sinnliches Erleben der Welt. Diese sinnlichen Qualitäten überhaupt, Farben, Töne, Gerüche, die sind etwas, was bereits einer Welt angehört, die man als Seelenwelt bezeichnen könnte. Denn was ist Rot, Grün, Gerüche? Was Stoffliches? Ja, Stoffe können riechen, natürlich, können Gerüche ausstrahlen und wir sehen auch die Farben, aber das Erlebnis Rot, das ist kein Stoff, damit meine ich nicht den Farbstoff, sondern dieses Erlebnis Rot, das Erlebnis Grün, das Erlebnis, weiß ich nicht, eines süßlichen Geruchs, eines Parfums von mir aus. Sehr differenziert kann man das erleben. Das ist alles nichts Stoffliches. Es ist eigentlich etwas Seelisches, was wir aber am Stofflichen erleben und mit Hilfe auch physischer Organe erleben. Die gehören also auch dazu. Der Herr spricht also Steiner in dem Fall vom Seelenleib, der aber auch in Wechselwirkung ist bis in den physischen Leib hinein. Also um die Farben äußerlich zumindest zu sehen, brauchen wir eben auch die physischen Augen. Wir brauchen dahinter die Lebenskräfte, die Bildekräfte, die überhaupt dafür sorgen, dass die Augen erhalten bleiben und am Leben bleiben. Weil wenn sich das Leben zurückzieht, dann fängt, weiß ich nicht, der Sehnerv zum Absterben an oder sonst irgendwas. Also Leben gehört dazu, aber dann gehört noch dieses eigentlich Seelenleibliche zunächst einmal dazu. Also diese Fähigkeit, Farben, Gerüche und dergleichen zu erleben. Das aber eigentlich Dinge sind, die der Seelenwelt angehören. Die wir aber am Stofflichen erleben. Also im Grund, dass wir das erleben können, heißt schon, dass wir mit unserem Bewusstsein noch in einer ganz anderen Welt als in der bloß stofflichen leben. Und dass wir eben überhaupt leben, ist auch schon wieder eine eigene Schicht. Also physisches, lebendiges, ätherisches, wenn man will, seelisches. Drei Bereiche, die aber noch mit dem Leiblichen sehr eng verbunden sind. Es ist also noch nicht das, was Steiner dann die Seele im eigentlichen Sinn nennt. Diese drei Dinge haben wir in uns. Und jetzt kommt in das Ganze das Geistige einmal dazu. von dem wir am Anfang gesprochen haben. Das, was eigentlich den Menschen ausmacht. Jetzt sind wir beim ganz spannenden Punkt. Das Tier hat das Physische, hat das Ätherische, also diese Bildekräfte, diese Formbildekräfte, und es hat das Triebhafte und das sinnliche Erleben. Das heißt, es hat auch diesen Seelenleib. Diese drei Glieder hat es. Aber was das einzelne Tier nicht hat, ist diesen schöpferischen Geist, den der Mensch hat. Den hat das Tier als einzelnes Tier nicht. Vielleicht die ganze Tiergattung hat was Vergleichbares irgendwo, aber beim Menschen hat der einzelne Mensch diesen schöpferischen Funken. Und wenn der hereinkommt, und er muss hereinkommen, sonst haben wir es mit keinem Menschen zu tun, sonst bleibt es eben auf der tierischen Stufe stehen, dann beginnt dieses Geistige des Menschen, dieser geistige Wesenskern des Menschen beginnt zu arbeiten an diesem, wenn man so will, Werkzeug, das es da ergreift. Dieses Gefäß, in das es sich hineinbegibt. In dieses Gefäß, das drei Ebenen hat, wenn man so will. Die physische, die lebendig-ätherische und die seelenleibliche Ebene. In das kommt jetzt das Geistige hinein und fängt an, schöpferisch tätig zu sein und gibt dem ganzen Gebilde jetzt bereits sehr früh, also das beginnt sehr früh schon nach der Befruchtung, ein paar Wochen danach beginnt es bereits ganz zart hineinzuwirken. Wir haben natürlich kein Bewusstsein noch davon, ganz klar, kann sich niemand erinnern, wie war denn das damals so in der fünften Woche, keine Ahnung. Also es heißt nicht, dass das alles bewusst läuft. In Wirklichkeit das meiste unbewusst. Noch immer heute. Wir sind nur jetzt langsam aufgerufen, etwas davon ins Bewusstsein zu heben. Das ist nämlich der Punkt, dass wir eigentlich von unserem eigenen Geistigen am allerwenigsten wissen. Wir sagen dazu ich irgendwo, unsere Individualität, ich. Aber das ist in Wahrheit ist das so ein undefinierbares Punkterl. Weil alles das, was wir so meinen, das wäre ich, das ist alles nicht ich. Das ist das, was wir gelernt haben in der Schule und was durch Erziehung uns zugekommen ist und so weiter. Das ist alles nicht ich. Das ist alles, was wir uns herangezogen haben oder auf uns zugekommen ist, wenn man so will. Das Ich ist alles das, ist das, was aus dem was anderes, was Eigenes macht. Das ist das Ich. Das fängt dann zu arbeiten an und gibt ihm eine ganz individuelle, ganz unverwechselbare Prägung. Also Sie werden sich dabei aber auch vorstellen können, dass das gar kein einfacher Prozess ist, sondern dass das auch zu vielen Schwierigkeiten führen kann. Da will sozusagen ein Ich das ergreifen und jetzt sträubt sich das Gefäß vielleicht, weil es irgendwie steif ist oder nicht passt oder nicht in Ordnung ist. Kann ja alles Mögliche schief gehen dabei. Da kann im Physischen ein Gebrechen sein, da kann es bei den Lebenskräften irgendwo aussetzen oder es ist in dem Seelenleiblichen irgendwas nicht in Ordnung. Mit all dem muss das Ich jetzt fertig werden. Unter Umständen ist da vielleicht eine ganz gewaltige Schöpferkraft drin, was weiß ich, ein begabter Musiker, begabter Pianist. Und jetzt sitzt er leider auf einem leiblichen Werkzeug, das so ist wie ein kaputtes Klavier. Und er kann seine Virtuosität nicht ausleben, weil das Werkzeug nicht funktioniert und das Ich halt noch nicht stark genug ist, alles das zu reparieren, was da vielleicht durch irgendwelche anderen Gründe schiefgegangen ist. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein, das eigentlich Geistige des Menschen nach dem zu beurteilen, was er jetzt aktuell an Fähigkeiten gerade verwirklichen kann. Das eine ist eben das Geistige, das andere sind die eventuellen Hindernisse oder Fördernisse, die mir durch das leibliche Werkzeug gegeben sind. Leiblich jetzt in diesem dreifachen Sinn, physisch, ätherisch lebendig, seelenleiblich. Alle alte geniale Begabung hat sehr viel damit zu tun, dass die aus dem leiblichen Werkzeug stammen, dass das so perfekt ist. Und dann hat das Ich ja relativ leicht, daraus etwas zu machen, damit etwas zu machen. Wir sind heute in einer Entwicklung drinnen, wo im Allgemeinen dieses dreigliedrige leibliche Werkzeug in der ganzen Menschheit bereits so steif geworden ist, dass von dort her die genialen Fähigkeiten nur mehr sehr wenig kommen. Und das Ich muss alles reinbringen. Früher, man kann sagen so, früher ist dieses schöpferisch-geistige, das ja derselben Natur ist, wie das schöpferisch-geistige in der ganzen Welt aus. Nicht wahr? Wir müssen uns immer denken, das, was als Ich im Menschen drinnen steckt, ist wesensverwandt, wenn auch ganz winzig, mit dem, was die ganze Welt geschaffen hat. Sozusagen das, was vor dem Urknall war, wenn man es jetzt heute mit der modernen Kosmologie verbinden. Also wie noch nichts da war, gab es die Schöpferkraft, die das hervorgebracht hat und letztlich diese ganze Welt gestaltet hat. Etwas Vergleichbares davon haben wir in uns, und zwar jeder einzelne Mensch. Jeder eigentlich so ein kleiner Kosmos für sich. Dann hat man früher auch immer den Menschen genannt, also bei den geistig wissenden Menschen den Mikrokosmos. Und zwar jeder Mensch ist sein eigener Mikrokosmos. Vergleichbar dem großen Kosmos, aber doch auf ganz eigene Art, auf ganz individuelle Art. Aber dass wir diese Schöpferkraft heute wirksam machen, na, das bedurfte eines langen Entwicklungsweges der Menschheit, dass diese Kraft immer weniger herauskommt. Und so wurde anfangs sehr vieles von den Kräften, die wir heute lernen müssen, durch das Ich hineinzubringen, das heißt durch unser individuelles Geistiges, wurde früher, sagen wir mal, von der großen Schöpferkraft auf dem Umweg des Leiblichen hereingebracht. Indem sozusagen diese großen Schöpfermächte für uns dieses leibliche Werkzeug so gestaltet haben, dass es einfach perfekt funktioniert und dadurch uns Begabungen in verschiedenster Richtung gibt. Heute müssen wir viel mehr individuell durch unser eigenes Ich hineinbringen, um sozusagen aus diesem Werkzeug erst so richtig etwas zu machen. In dieser Übergangsphase sind wir drinnen. Es ist oft auch so, dass man erlebt, dass Menschen eine gewisse Naturbegabung haben und diese Naturbegabung trägt bis in die Lebensmitte hinein etwa. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Wenn der Mensch nicht beginnt, aus seinem eigenen Ich heraus, aus seiner eigenen Anstrengung heraus tätig zu werden, sozusagen sich eine Art neues Genie zu erwerben, was ihm vorher durch die Natur gegeben wurde, was aber mit der Lebensmitte etwa, wenn sich die Lebenskräfte langsam zurückziehen, dann immer schwächer wird, jetzt durch das Ich hereinzubringen. Dann kann er auch sich sowas wie Altersgenie erwerben und dann ist eine Entwicklung bis ins hohe Alter möglich. Großes Beispiel dafür etwa Goethe. Goethe war als junger Mensch einfach eine totale Naturbegabung. Hat sich auch nicht viel gedacht dazu, er hat es einfach gemacht und er hat es gekonnt. Aber er ist auch so weit gekommen, dass er sich aus seinem eigenen Streben heraus dann dieses Altersgenie erworben hat, das dann viele gar nicht mehr verstanden haben und nicht mitkonnten, etwa weiß ich, mit seiner Faustdichtung, Faust 2, sagen, da ist er dann schon senil gewesen, was er da für einen Blödsinn zusammengeschrieben hat. Dabei ist es eines der genialsten Werke der Weltliteratur, weil wenn man sieht, er war ein extrem Wissender über diese Dinge, über die wir heute sprechen. Um das geht's nämlich in Wahrheit da drinnen, nur ist es halt in allen möglichen Bildern, symbolischen Bildern, die aus der Mythologie teilweise genommen hat, aber in sehr sinnvoller Weise daraus genommen hat und zu etwas Eigenem umgewandelt hat, in diesen Bildern beschreibt er das, weil wir haben schon vorher gesagt, wie soll ich eine Welt beschreiben, die nicht mehr sinnlich-stofflich ist. gegenständliche Bilder sind eigentlich falsch. Also muss ich andere Bilder nehmen. Der hat gesagt, ja, die Griechen, die haben noch was geahnt davon. In ihrer Mythologie ist noch ein bisschen was drin davon. Ich halte mich einmal an diesen Bildern an und versuche in dieser Bildersprache das Ganze auszudrücken. Und da gibt er eine Lebenslehre, eine Seelenlehre, die aber so minutiös stimmt. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren damit. Und ein bisschen habe ich einen Eindruck gewonnen davon, wie genial das ist, was da drinnen steckt. Aber für wen der nur halt das Stoffliche sieht, sagt, na, das ist ein völliger Blödsinn, ein Chaos, ein versponnener Traum. Klar, wenn ich es äußerlich nehme, ist es ein Unsinn, aber wenn ich es nehme als Bild für Lebenskräfte, für Seelenkräfte nehme, dann stimmt es mit einer verblüffenden Minutiosität, mit einer Treffsicherheit in der ganzen Entwicklung drinnen. Er schildert nämlich in diesem zweiten Teil des Faust im Grunde nichts anderes, als welche Prozesse im Ätherischen, im Seelenleiblichen vorgehen müssen, wenn so ein Ich hereinkommen will. Welche Bedingungen muss es vorfinden, welche Kräfte muss es heranziehen, damit es jetzt da hineintauchen kann und mit dem Werkzeug was anfangen kann. Um das geht die ganze Schilderung im Grunde des zweiten Teils vom Faust. Nichts anderes. Dann sagen wir, ja, keine Handlung drin, kein Mensch kennt sie aus, was das ist. Wirres Zeug. Ja, in Bildern das geschildert, was wir jetzt versuchen, in Begriffen zu schildern. Goethe wollte halt immer sehr gern alles in Bildern schildern. Naja, der echte Bild sagt mehr als 1000 Worte in Wahrheit. Also auch gerade über diese Dinge kann man abstrakt nur sehr schwer reden. Also es ist immer gut, diese Dinge in Bildern zu fassen irgendwo. Bildekräfte haben wir die Lebenskräfte genannt. Bilderkräfte. Also das Interessante ist nämlich auch, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt, wenn das Seelische jetzt, von mir aus das Seelenleibliche, wie es beim Tier der Fall ist, dazukommt, dann passiert was sehr Interessantes. Und das ist für unser heutiges Thema auch interessant, wo es ja um Sterbliches und Unsterbliches geht. Wenn dieses Seelische beginnt, das Lebewesen, ein Lebewesen zu erfassen, dann wird der reine Lebensprozess zurückgedrängt, gehemmt bis zu einem gewissen Grad. Tiere sind in einem gewissen Sinn weniger lebendig als Pflanzen. Pflanzen wuchern frei in den Raum hinein, Grund ist ihnen keine Grenze gesetzt. Und es ist ewige Erneuerung da. Beim Tier schon von seiner ganzen Gestalt. Ein Tier wuchert nicht in den Raum hinaus, sondern irgendwann hat seine fertige Körpergröße erreicht und das bleibt. Es wuchert nicht weiter. Wenn es das tut, dann ist es eher schlecht, weil dann ist es irgendeine krebsartige Erkrankung. Dann haben wir eigentlich zu viel Pflanzenartiges in uns. Weil die Pflanze, die will immer weiter wuchern. In einfachen, relativ simplen Formen weiter wuchern, weiter wuchern, weiter wuchern. Das darf beim Tier nicht passieren und das darf bei uns nicht passieren. Das heißt, diese Bildekräfte, die bei der Pflanze ungebremst tätig sind, werden bereits beim Tier und noch stärker beim Menschen zurückgehalten und in eine andere Richtung gelenkt. Wir verwenden einen Teil davon nämlich, um jetzt nicht den Körper zu bilden, sondern um im Seelischen zu bilden. Das heißt, wir lenken die Kräfte um. Wir machen Bilder, wenn Sie so wollen, im Seelischen. Wir arbeiten mit Hilfe dieser Kräfte an unserem eigenen Seelischen. Bei uns steht da das Ich, das diese Kräfte halt sich holt irgendwo letztlich. Aber es passiert eben schon dort, wo dieses Seelenleibliche berührt das Ätherische, also beim Tier schon passiert das. Und Sie können das beobachten, je höher entwickelt ein Tier ist, höher entwickelt in dem Sinn, dass es stärkeres, intensiveres Bewusstsein hat, umso weniger lebendig ist. Das schauen Sie sich einen Frosch an. Mit dem ein Beinchen abgetrennt wird, wächst es zumindest noch rudimentär nach. Bei einem Hasen oder bei einem Reh passiert das nimmer. Da ist zwar Wundheilung ist noch da, die ist beim Tier noch stärker als beim Menschen. Wir sind da in dem Punkt überhaupt, also am allerschwächsten. Also je stärker das Bewusstsein wird, desto mehr wird von den Lebenskräften vom Körperlichen abgezogen und ins Seelische gewendet. Beim heranwachsenden Menschen, beim Kind, ist es etwa so, auf das weist Steiner sehr deutlich immer wieder hin, etwa mit dem 7. Lebensjahr, wenn einmal so der Körper in seiner Grundgestalt einmal ausgebildet ist, dann kann man anfangen, das Kind in die Schule zu geben. Weil dann ein Teil dieser Kräfte, die bis jetzt am Körper gearbeitet haben, frei sind, im Seelischen zu arbeiten. Wenn ich das zu früh mache, also sag schon mit 5 Jahren muss das beginnen, oder mit 4 Jahren muss das beginnen, dann ziehe ich dem Körper zu früh gewisse Kräfte ab und dränge sie ins Seelische hinein, wo sie zu dem Zeitpunkt noch nicht hingehören. Was wird der Erfolg sein? Der Erfolg wird sein, dass irgendwas im Körperlichen nicht so ausgebildet wird, wie es ausgebildet werden soll. Die Folgen sind nur dann nicht immer sofort merkbar. Es ist nicht so, dass das Kind jetzt, ja, vielleicht wird man schon merken, dass es öfter kränkelt und solche Dinge unter der Belastung, aber am schlimmsten zeigt sich es dann im hohen Alter. Das sind nämlich gerade die Kräfte, die dort fehlen. Es gibt so ein interessantes Symmetrieverhalten. Dinge in der frühesten Jugend haben ihre Auswirkung im höchsten Alter. Und das heißt, Fehler, die man in dieser Zeit macht, kommen dann am Lebensende, am Lebensabend ganz, ganz schlimm heraus. Und das ist natürlich schwer zu überblicken. Da wer schaut so gleich über 50, 60, 70 Jahre hinweg. Naja, ich meine zum Beispiel, dass das, was heute sehr stark ist, die Demenzerkrankungen, Alzheimererkrankungen und dergleichen, wo es also zu Zerstörungen des Nervensystems kommt, die hängen sehr viel damit zusammen, mit einer zu frühen Intellektualisierung. Das heißt, Kräfte, weil Bildekräfte, wir haben gesagt, Information, mit dem hat es auch irgendwas zu tun, formbildende Kräfte, Gedankenkräfte. Diese Gedankenkräfte, oder was diesen verwandt ist, die bauen einmal oder sollen in der frühen Jugend vor allem einmal den Körper fertig ausbilden. Wenn da einmal eine erste Stufe, ein erstes Niveau erreicht ist, dann kann ich sie abziehen, um sie ins Denken oder langsam ins Denken hinzuführen. Wenn ich das zu früh mache, dann wird vor allem das hauptsächlichste Werkzeug des Denkens, dann das Nervensystem nämlich, bereits da geschädigt. Und das kommt dann im Alter heraus. Sie müssen denken, der Denkprozess überhaupt oder der Bewusstseinsprozess überhaupt wirkt am allerstärksten schädigend auf das Nervensystem ein. Jeder Nervenimpuls bedeutet eine kurzzeitige Zerstörung der Nervenfunktion. Jeder Nerv, der erregt wird, ist für einen Sekundenbruchteil nicht mehr erregbar, weil Zerstörungen stattgefunden haben. Es ist ja so, dass die Nervenimpulse werden von Nerv zu Nerv übertragen durch sogenannte Synapsen. Und da gibt es so Bläschen mit den sogenannten Neurotransmittern, die Impulse auf chemischen Weg übertragen. Das sind wir also jetzt ganz im Physischen. Die zerplatzen, wenn jetzt ein Nervenimpuls durchgeht. Zerplatzen, die werden ausgeschüttet und dann ist für kurze Zeit der Nerv nicht mehr erregbar, weil einfach diese Substanzen fehlen. Die müssen alle erst regeneriert werden. Zusätzlich dazu passiert der Austausch gewisser Salze zwischen der Umgebung des Nervs und dem Inneren. Das muss alles wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Also, das heißt, wenn der Nerv als Werkzeug des Bewusstseins, wenn man so will, tätig ist, dann muss er sofort nach der Tätigkeit repariert werden. Und je heftiger ich das ganze Instrument belaste, desto mehr Zerstörungen passieren, im Grunde. Und was das Ganze im Grunde wirklich wieder repariert, sind diese Bildekräfte. Also die darf ich nicht frühzeitig abziehen. Das ist eine der grundlegenden Erkenntnisse für die Waldorfpädagogik etwa, dass ich nicht zu früh anfange mit der Intellektualisierung. Wir leben halt heute in einem sehr intellektuellen Zeitalter und beurteilen alles nur noch, ist es gescheit oder nicht gescheit. Also ein Kind, wenn es schon mit 3 Jahren möglichst gescheit ist, dann sind die Eltern wunderbar stolz. Wenn es schon vielleicht mit 4 Jahren schon schreiben kann, irgendwas und irgendwas rechnen kann, dann sind sie wunderbar stolz. Wenn sie das Kind sehen würden, dann im Alter, würden sie es vielleicht nicht mehr sein.
Genies. Die Wunderkinder, die sind ja auch sehr jung.
Ja, das ist richtig.
Die sind aber nie
Das ist richtig. Das ist richtig. Da, wenn es also eben diese Naturbegabungen sind, liegt das darin, dass die gerade von diesen Bildekräften, von diesen, einen Überschuss haben, einen großen Überschuss haben. Und da ist dieses ungeheure Leben, und die müssen die sogar dann in was anderes umwenden, weil, Das wird gar der physische Körper gar nicht aushalten, so lebendig umgestaltet zu werden, weil einfach der Stoff zu steif ist. Die sind fast gezwungen, das in die im weitesten Sinn künstlerische oder sonstige Gestaltung hineinzuwenden. Die müssen also einen Teil vom Körper abziehen, weil da das Leben fast den Körper verschlingen würde. Also auch das kann passieren. Und da macht es also nichts. Aber bei den meisten von uns wird es ein Problem, also wenn man mit Gewalt einfach diese Kräfte zu früh abzieht. Also man sollte sie langsam erst abziehen, zuerst sehr viel mit Fantasie, Märchen und dergleichen arbeiten, wo man auch sehr in Bildern arbeitet, da ist das so ein langsamer, fließender Übergang, weil eigentlich diese Bildekräfte Bilder schaffen wollen. Und was wir als abstrakte Gedanken haben, sind die abgetöteten Bilder. Die erstarrten Bilder, das sind dann unsere Begriffe. Ich habe Ihnen in den letzten Vorträgen öfters, glaube ich, schon zitiert, diesen Physiker Wolfgang Pauli. Eines meiner Lieblingszitate, wo er also schildert, also er sagt von sich, ich bin antimetaphysisch getauft worden, also ich bin abstrakter Wissenschaftler, strenges, nüchternes Denken und so weiter. Nur ist er dann, wie es halt oft so bei so einseitigen Menschen ist, in viele Lebenskrisen hineingekommen und ist dann von allen möglichen Albträumen und dergleichen verfolgt worden und ging dann zu dem C.G. Jung, dem Psychiater, Tiefenpsychologen. Und der hat ihm gelehrt, damit mit diesen Dingen umzugehen. Und dann ist er plötzlich draufgekommen, da steigen ganz interessante Bilder auf, die sich wiederholen, die eine Gesetzmäßigkeit haben und wo ich plötzlich merke, meine abstrakten Gedanken haben eigentlich dort ihren Ursprung. Mein Bewusstsein ist jetzt nur sozusagen einen Schritt weiter hinten etwas früher aufgewacht, um diese Bilder noch mitzuerleben, bevor sie absterben zu diesem Gedanken, den abstrakten Gedanken nämlich. Und dann sagt er noch was Interessantes. Ja, aber was ich da erlebe, diese Bilder, das sind wirksame Kräfte. Das sind nicht bloß blasse, abstrakte Gedanken, die von sich aus nichts tun, sondern die bewirken etwas. Und zwar nicht nur in mir, sondern auch in der Welt draußen. Das sind eigentlich gestaltende Kräfte in der Welt, sagt der Physiker. Hat von Steiner und Anthroposophie keine Ahnung gehabt, hat er sicher nicht einmal gekannt, dass das oder gewusst, dass das gegeben hat. Aber er ist halt durch seine Erlebnisse hingekommen. Ist interessant, dass es eine Reihe von Naturwissenschaftlern, namentlich Physikern, gibt, die an solche Erlebnisse herankommen. Weil wenn man mit der Abstraktion einmal so bis an die Grenze geht, dann schlägt es sehr leicht um. Da fängt sich der Rest des Menschenwesens irgendwann einmal an zu wehren und bricht das Tor nach der anderen Seite durch. Also das ist doch interessant. Ja, also wir sind aufgerufen, mit unserem Ich da umwandelnd zu arbeiten. Und in dem Maße, in dem wir schöpferisch umwandeln, dieses Werkzeug, Schritt für Schritt, langsam, bildet sich das eigentlich menschlich-seelische erst heraus. Das beruht also dadurch, dass der Mensch im Grunde seine ganze Leiblichkeit, seine dreifache Leiblichkeit, physisches, ätherisches, seelenleibliches, umzugestalten beginnt. Und was davon so, sage ich mal, als Wirkung davon in unser Bewusstsein, teilweise auch sogar in unser Unterbewusstsein, das heißt also das, was so traumartig mehr ist, als Schatten hineinfällt, das ist unser eigentlich menschlich-seelisches erst. Das steht also in Verbindung mit diesem schöpferischen Ich. Jetzt können wir uns überlegen, was denn beim Tode des Menschen passiert. Also was wir äußerlich sehen, ist, dass das Physische nach kürzester Zeit zerfällt, wenn es nicht gerade einbalsamiert wird. Aber selbst dann hält sich nicht sehr gut. Also das Physische zerstäubt im Grunde sehr schnell. Wie schaut es mit den Lebenskräften aus? Naja, diese Lebenskräfte, die auch im Grunde in der Natur überall draußen tätig sind, gehen im Wesentlichen auch in die Natur über. Die nehmen wir in dieser Form auch nicht mit. Das Rudolf Steiner, der eben dieses bildhafte Erleben, wie es auch Pauli geschildert hat, dieser Physiker, sehr intensiv auch entwickelt hat, konnte das bis zu einem gewissen Grad verfolgen, im Miterleben, wie das beim Tode eines Menschen ist. Und dann sagt er, naja, es dauert etwa 3 Tage nach dem Tod, bis sich auch dieser Bildekräfteleib, dieser Ätherleib beginnt aufzulösen. Solange der noch nicht aufgelöst, es ist unter Umständen noch eine Chance, den Menschen ins Leben zurückzurufen. Also es gibt so Fälle, wo Menschen bis zu 3 Tage todähnlich fast sind, aber wo dieser Ätherleib eben noch nicht zerfallen ist. Und wenn der physische Körper nicht zu stark zerstört ist, ist unter Umständen es noch möglich, eine Rückkehr da. War im Übrigen in den alten Mysterien, etwa bei den Ägyptern, eine gebräuchliche Praxis, um den Menschen zu geistigen Erlebnissen zu führen. Also was heißt zu geistigen Erlebnissen führen? Etwa zu Erkenntnissen über das, was nach dem Tode ist. Ja, wie komme ich dorthin? Da war ja noch keiner dort, oder zumindest ist auch keiner zurückgekommen, sagen wir doch so als Materialist gut. Naja, die Ägypter haben anders gesagt, sie haben gesagt, naja, dann musst du halt zumindest bis an die Grenze des Todes gehen. Du musst so nah wie möglich heran an den Tod und gerade im letzten Moment, bevor du uns entschlüpfst noch drüben, holen wir dich wieder zurück und dann berichtest du uns, was du dabei erlebt hast. Das heißt, dieser Mysterienschüler musste natürlich starke Übungen mitmachen, damit sein Bewusstsein dann nicht einschläft im entscheidenden Moment, dass er was mitnehmen kann, zumindest eine Erinnerung daran mitnehmen kann. Aber nach dieser langen Vorbereitung hat man ihn in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Zum Beispiel, also die Pyramiden mit den Sarkophagen und diese Sachen sind aus der Tradition entstanden, dass der Pharao 3 Tage lang in diesen Sarkophag gelegt wurde, mit allen möglichen Narkotikern versetzt und Meditationsübungen und dergleichen, in einen todesähnlichen Zustand gebracht wurde. Nachdem er schwere Prüfungen bestehen musste, auch körperlicher Natur, die ganzen Fallen in den Pyramiden, die man kennt, waren nicht für Grabräuber, sondern waren für den einzuweihenden Pharao gedacht. Ja, wenn er es nicht überlebt hat, dann hat er halt ein Pech gehabt, dann war er sowieso nicht der Richtige. Also damit hat man damals kein Problem gehabt. Also schwere Prüfungen, dann wurde er dort in der Grabkammer empfangen von den Priestern, von den Eingeweihten sozusagen, die ihn dann vorbereitet haben für diesen todesähnlichen Zustand, und dann hat man ihn für etwa 3 Tage in diesem Zustand gelassen, und die Priester waren so weit geschult, dass sie erkennen konnten, sozusagen den letztmöglichen Zeitpunkt, wo sie den noch zurückrufen können. In der spätägyptischen Zeit ist es meistens schiefgegangen. Also entweder sie haben ihn nicht so nahe daran herangebracht, an den Tod, dass er irgendetwas Vernünftiges erzählen konnte davon, oder sie haben den Punkt versäumt und dann ist er halt nicht mehr aufgewacht. Also es war dann eine eher sehr heikle Geschichte.
Wann war das? Wann ist er da so weit gefühlt? Wann? Am Lebensende?
Nein, eher schon. Also eben bevor er überhaupt sein Amt als Pharao übernommen hat. Weil sonst wäre er nicht als Pharao auserwählt worden.
Als Junger?
Als Junger, ja. Als Junger.
Pharaonen sind so ausgewählt worden?
Ja, haben also starke Prüfungen hinter sich gehabt. Und die Priester haben natürlich auch einen Blick dafür gehabt, wer in Frage kommt überhaupt. Und damals war es auch so, dass diese Fähigkeiten, da sind wir jetzt wieder bei dem Naturtalent, wenn man so will, sehr stark durch Vererbung auch gezüchtet wurden. Damals gab es ja sehr starke Inzucht im Grunde, die damals noch dazu führte, dass gewisse Eigenschaften hochgezüchtet werden konnten. Rein vom Körperlichen her, weil die Eignung des Pharaonen oder was lag noch weniger an seinem Ich, das noch sehr, sehr wenig entwickelt war im Grunde, als vor allem auch an der Besonderheit seines leiblichen Werkzeuges, eben physisches, ätherisches, seelenleibliches. Da waren besondere Qualitäten drinnen, und die hat man versucht, eben durch diese Art Inzucht, das war ja hauptsächlich Geschwister, Ehe und solche Dinge, dadurch hat man diese Eigenschaften hochgezüchtet. Über einen gewissen Punkt hinaus geht es aber dann in die Dekadenz über. Dann ist genau das Gegenteil passiert. Also das macht so einen gewissen Bogen durch, diese Entwicklung. Und im Neuen Reich dann spätestens war man bereits sehr stark am absteigenden Ast. Also das ist eigentlich nur mehr Verfallskultur dann. Im Grunde, wie es halt oft ist, dieses Prinzip hat sich dann überlebt, und heute würde das überhaupt nicht mehr funktionieren. Also diese Fähigkeiten, die damals von dieser Leibeshülle noch vorhanden waren, die gibt es heute einfach nicht mehr. Die Menschheit verändert sich eben im Laufe der Zeit. Dafür haben wir heute die Chance, durch das Ich ganz individuell das hereinzubringen. Ja, also das heißt, mit dem Tode löst sich auch dieses, wenn man so will, Ätherische auf, also das, was die Bildekräfte sind. Damit löst sich auch das auf, was zumindest unsere hier im Erdenleben gewohnte Gedankenbildung ist, weil die bedient sich dieser Kräfte. Wie gesagt, ein Teil davon wird verwendet, um jetzt im Seelischen zu bilden. Das heißt, man darf sich nicht vorstellen, gut, jetzt bin ich tot, jetzt schaue ich halt da irgendwie runter, weiß ich nicht wie, ich habe keine Augen, ist gut, aber jetzt denke ich mir, schade, eigentlich hätte ich nur ein Weizturm gehabt. Oder Gott sei Dank, endlich habe ich es hinter mir. Also in der Form wird man zumindest sehr bald nach dem Tode nicht mehr leben, nämlich spätestens dann, wenn dieser Bildekräfteleib sich auflöst, ist diese Art des Erlebens weg. Naja, wie schaut's mit dem Seelenleiblichen aus? Das auch noch nicht unser Ich hervorgebracht ist, sondern was wir bekommen haben. Ja, auch das geht wieder in die Welt über. Aus der Welt haben wir es genommen im Grunde, und dort geht's hin wieder zurück. Das heißt, alles das, was uns hier auf Erden Genuss und Lust und Freude, aber auch Weh bereitet hat, ist weg. Da bleibt dann noch was über. Also der Geist bleibt über, das Ich bleibt über. Und das vom Seelischen, von mir aus vom Ätherischen, vom Physischen will ich kaum reden, weil bis dorthin schaffen wir kaum heute noch was wirklich zu arbeiten an uns. Aber das, was wir umgearbeitet haben, das heißt, was unseres geworden ist, das nehmen wir mit. Das heißt, ein bisschen was von dem Seelenleiblichen, das jetzt zum wirklich menschlich-seelischen geworden ist, weil das Ich darin gearbeitet hat, das gehört nicht der Welt.
Das ist nicht die Seele.
Bitte?
Das ist aber nicht die Seele.
Das, was meinen Sie?
Was jetzt übrig bleibt, ist nicht die Seele, sondern das, was man ins Ich übergibt.
Richtig. Dazu müssen wir jetzt klären, was ist die Seele, wie wir sie hier haben. Was wir hier als Seelisches erleben, trägt nämlich die Einflüsse beider Seiten. Das haben wir am Anfang gesagt. Also einerseits das, was vom Geistigen kommt, andererseits das, was vom Leiblichen kommt. Das heißt, was wir hier als Seele erleben, hat in unserem Erleben einmal einen sehr großen Anteil dessen, was mit dem Leiblichen in Wahrheit zu tun hat. Was mit dem Sinnlichen zu tun hat, was mit dem Triebhaften von mir aus zu tun hat, was mit den Lebenskräften, was da hereinspielt. Alles das zählt zum Vergänglichen. Das geht weg. Und nur das, was das Ich selber wirklich schöpferisch hineingearbeitet hat, umgearbeitet hat, davon, das nehmen wir mit. Das kann bis ins Geistige aufsteigen, weil das ist wirklich unseres. Es gibt ein sehr schönes Bild dafür, für diese Entwicklung, dass die wenigsten verstehen, oft nicht einmal die, aus deren Kultur es genommen ist. Sie kennen im Judentum den siebenarmigen Leuchter. Was bedeutet der? Wir haben gesprochen von drei leiblichen Gliedern, das physische, das ätherisch lebendige und das seelenleibliche. Das sind drei Glieder. Dann kommt in der Mitte das Ich, das Geistige. Und das arbeitet das seelenleibliche um zu etwas Höherem. Es arbeitet die Lebenskräfte zu etwas Höherem um und irgendwann einmal vielleicht sogar das Physische in etwas Höheres um. Wobei mit physisch, Sie wissen, Stoff ist eigentlich Illusion, also steckt eigentlich was anderes dahinter. Das ist das Bild dafür, diese Umwandlung und das Ich in der Mitte, das diese Umwandlung bewirkt.
Und
bitte?
Die anderen drei
nennt Steiner das Geist selbst, das ist die Umwandlung des Seelenleiblichen, nennt der Geist selbst oder auch das höhere Selbst des Menschen. Das heißt, das, was wir an unserem Seelischen arbeiten, durch unser Ich, dann geht das Licht aus, das geht ins Geistige hinein und bildet dann dieses Geist selbst. Das ist also das Vergeistigte, wenn man so will, das Vergeistigte Triebhafte, das Vergeistigte Sinnliche. Darum sagt Steiner, es geht nicht darum, Triebe abzutöten, Sinnliches abzutöten. Weil manche Asketen oder so sagen, das muss man alles also ausrotten und abtöten und also am besten Lust und Leid und das alles gibt's nicht mehr. Na, dann haben wir gar nichts mehr zum Mitnehmen. Wir müssen es verwandeln, umwandeln, nicht abtöten. Abgesehen davon, dass es so zu strenge Askese meistens den gegenteiligen Effekt hat, weil starke Enthaltsamkeit meistens starke Begierden im Untergrund lockt. Also das ist, funktioniert meistens nicht.
Wie bei den Diäten.
Wie bei den Diäten, ja. So ist es, ja. So, endlich, also 4 Wochen, 2 Monate, 3 Monate halten wir es durch und dann, wow, nächste Stolzen muss her. Also ist heikel. Nein, es geht um die Umwandlung und die Verwandlung dessen. Man kann alles vergeistigen. Alles ist es wert, vergeistigt zu werden. Und das heißt, man muss sich auch mit diesen seelenleiblichen, triebleiblichen Dingen auseinandersetzen, mit denen umgehen. Natürlich gibt es da alle möglichen Kollisionen. Umwandlung heißt nicht, dass ich mich ihnen nur hingebe einfach und sie auslebe. Das ist auch keine Umwandlung. Aber sie zu verleugnen und wegzusperren, detto nicht. Also es heißt, sich langsam heranzuwagen dran und sie zu verwandeln. Das ist, was man mitnehmen. Und wer mehr verwandelt hat, kann mehr ins Geistige mitnehmen. Wer weniger verwandelt hat, bei dem bleibt halt mehr hier oder zersteuert sich in die Welt. Und das ist ein nicht so angenehmer Prozess dann im Erleben nach dem Tod. Das ist ein Prozess, den viele Religionen schildern, auch die christliche Religion kennt es als das Fegefeuer zum Beispiel. Das ist nämlich der Moment, wo alles das, was wir hier an Trieben, an Genüssen, die uns nur an die Erde binden und nur mit dem zu tun haben, die können wir nicht mit hinaufnehmen, die gehen weg. Und das ist ein schmerzlicher Prozess. Das ist ein schmerzlicher Prozess, wenn uns das alles entrissen wird. Das ist so wie, weiß ich nicht, ist doch hier schon so, ein Trinker fällt schwer auf sein Alkohol zu verzichten, ein Raucher fällt schwer auf seine Zigaretten zu verzichten. Und die Gier wird immer größer, wenn er es nicht hat. Naja, nach dem Tod gibt es keine Chance mehr, diese Dinge zu befriedigen. Also das alles geht weg. Und das ist ein sehr unangenehmer Prozess. Also das heißt, wenn ich mich hier im Leben ganz nur an diese Dinge hänge, dann habe ich es danach sehr schwer, mich von hier zu lösen. Also dann ist das ein sehr schmerzhafter Prozess. Wenn ich hier schon einiges tue, um das zu bewältigen, aber nicht es zu verleugnen, sondern es halt zu verwandeln langsam in was anderes, dann werde ich nach dem Tod keine so großen Probleme haben. Das,
wie macht man das?
das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Mit viel Geduld und Ausdauer. Ja, wie soll ich sagen es? Wenn man erlebt, Lust, schöpferisch, wirklich schöpferisch aus dem Ich heraus tätig zu sein und spürt, dass das ein absolutes Lusterlebnis auch ist, aber eben keines, das nach unten zieht, sondern das eigentlich nach oben führt, dann beginnen sie langsam irgendwo die Wertigkeiten zu verschieben und man erkennt, dass man etwas von diesen Dingen, die wir hier jetzt nur ans Äußere gewendet haben, dass man mit dem schöpferisch etwas tun kann. Und das ist ein sehr, sehr, sehr intensives, sehr glückerfüllendes Erlebnis. Sicher auch mit vielen Prüfungen verbunden, ist klar. Also es ist nicht nur, dass es also ohne Waschtrock ist, weil lange Zeit funktioniert es nicht und man stürzt ab, stürzt wieder zurück und so weiter. Aber wo es einmal gelingt und wo man einen Schritt weiterkommt, ist es also ein hohes Lusterleben, aber ein vergeistigtes Lusterleben eben. Also darum sage ich ja immer, Anthroposophen sollen Lust erleben, weil manche haben immer so mit Fadengesicht und ich weiß nicht, wie sie das kennen, aber manche Zirkel sind ja fürchterlich. Da kann man nur die Augen zumachen und durch, schnell wieder davon. Nein, also gegen Lust ist nichts einzuwenden, aber sie muss nicht nur auf die Stelze sich richten. Ja.
Diesen schöpferischen.
Ja.
Da habe ich mal gelesen, der wird der Rausch der Klarheit genannt.
Ja, ist sicher. Weil es ist auch, wenn man es wirklich aus dem Ich heraus macht, mit einem sehr starken Bewusstseinserlebnis verbunden. Das heißt, es ist einerseits ein gewaltiges, intensives Erlebnis und trotzdem mit völliger Klarheit und Wachheit. Überhaupt. Geistige Entwicklung, wenn sie aus dem Ich heraus passiert, ist mit gesteigertem wacherem Bewusstsein verbunden. Sie dürfen sich also nicht vorstellen, dass das, was Steiner etwa schildert über geistige Entwicklung, dass das in irgendeinen Trance-Zustand führt, wo man so halb weggetreten ist und dann irgendwelche Eingebungen hat. Das war in der ägyptischen Zeit noch der Fall, weil das Ich war noch viel zu schwach. Dann haben die Priester gesagt, das Ich vergessen wir mal, das schick einmal schlafen irgendwo. Wir benutzen deine dreifache Leiblichkeit, um da was hereinzuholen. Und das Ich soll möglichst nicht stören. Wir Priester nehmen das sozusagen jetzt einmal in Verwahrung und dann kriegst du das wieder, aber mit dem kannst du eh noch nicht viel machen. Wir sind heute, und das heißt, das damals wurde in einer Tieftrance erlebt. Also was dieser einzuweihende Pharao da erlebt hat, während dieses todesähnlichen Zustands, das ist ein Tieftrance-Zustand in Wirklichkeit gewesen, von dem man etwas in der Erinnerung mitgenommen hat. Heutige geistige Entwicklung muss ganz anders gehen. Mit ganz wachem Bewusstsein. Wacher, als wir normal im Alltag sind. Es ist im Grund eigentlich, ist das, was Steiner schildert als geistigen Schulungsweg, geistigen Entwicklungsweg, heißt so aufwachen, wie wir in der Früh aus dem Traumschlaf aufwachen, jetzt noch eine Stufe höher aufwachen, für eine geistige Umwelt aufwachen, die wir im Moment noch nicht erleben. Wir erleben momentan nur die sinnliche Welt oder hauptsächlich nur die sinnliche Welt draußen. Der nächste Schritt ist mit demselben oder noch klarerem Wachenbewusstsein auch das Geistige erleben zu können. Das ist der nächste Schritt. Der wird sich aber nicht von selber vollziehen, nicht durch die Natur, sondern nur durch das, was wir aus unserem Ich heraus unternehmen. Und im Grunde alles, was wir schöpferisch aus dem Ich heraus tun, im Künstlerischen, im Sonstigen, führt genau in diese Richtung. Also man muss gar nicht jetzt großartig Schulungsweg oder so sprechen. Wenn ich aus dem Ich heraus schöpferisch tätig bin, dann ist das ein Schritt in diese Richtung. Dann ist das ein Schritt sozusagen zu diesem Rausch der Klarheit, zu einem intensiveren, energiegeladeneren, aber wacheren und klareren Erlebnis, als wir so im Durchschnitt im Alltag haben. Dorthin kommen wir. Dieses Erlebnis kann man mitnehmen nach dem Tod. Weil das hat was mit dem Ich zu tun. Diese Erlebnisse kann man mitnehmen. Das zählt zum Unsterblichen des Menschen. Also, nur es liegt heute sehr stark an uns, wie viel wir mitnehmen, wie viel wir da lassen.
Gibt es jetzt einen Kreislauf dann?
Das ist die nächste spannende Frage. Und die werden wir uns, denke ich, für den nächsten Vortrag aufhalten. Die spannende Frage, was ist dann? So gut, jetzt das Ich geht hinüber, wo immer das ist, in die geistige Welt, die halt nicht räumlich aufzufassen ist, die ist hier und dort überall. Gibt es von dort wieder einen Weg in die sinnliche Welt hinein? Oder geht jetzt die weitere Entwicklung nur mehr im Geistigen? Oder welcher Sinn besteht darin, dass wir hier überhaupt uns verkörpern? Könnte man das nicht überhaupt die ganze Entwicklung im Geistigen nur machen? Hätte man uns viel Probleme ersparen wahrscheinlich. Welchen Sinn hat dieses Erdenleben? Und vielleicht gibt es nicht nur eines, sondern viele Erdenleben. Ein Gedanke, der in den östlichen Religionen sehr verbreitet ist, dort meistens allerdings eher negativ belastet ist als fürchterliches Verhängnis, weil man sieht, also eben das Erdenleben, das ist so mühsam, da passiert einem so viel. Wir wollen eigentlich aus diesem Rad der Wiedergeburten hinaus. Interessant ist, diese Idee wurde aber im Abendland sehr wohl sehr stark aufgegriffen, auch etwa zur Goethezeit stark. Goethe, Schiller, Lessing, alle haben sich mit Wiederverkörperung, mit Reinkarnation beschäftigt. Schiller etwa in seiner Dissertation als Arzt schon. Das Ende seiner Dissertation schreibt er das so als Ausblick, aber ob es mit diesem einen Leben zu Ende ist oder ob es nicht weitere geben muss. Goethe schreibt es in offener oder versteckter Form in vielen seiner Gedichte, war sich sehr, sehr klar bewusst in seiner Beziehung zur Frau von Stein etwa. dass sie in einem früheren Leben etwas miteinander zu tun hatten. Davon war er fest überzeugt. Lessing hat diese interessante Schrift geschrieben, die Erziehung des Menschengeschlechts. Und die endet damit, dass er sagt, ja, kann ich als Mensch in einem Erdenleben überhaupt so viel lernen, so viel dazu lernen, dass ich damit einfach schon für die ganze Ewigkeit fertig bin? Oder muss ich nicht hundertmal, tausendmal noch kommen, um alle die Früchte zu schöpfen, die eben nur hier im Erdenleben zu gewinnen sind? Gewisse Dinge sind nämlich nur hier im Erdenleben zu erreichen. Das ist ganz interessant.
Zum Beispiel,
das ganz große Beispiel ist, wir haben gesagt, das Ich entwickelt sich dadurch, dass es diese drei Leibesglieder umarbeitet. Ja, was tut's denn, wenn es keine hat? Im Geistigen oben. Da sind die drei weg. Hä? Was mache ich jetzt, ich armes Ich?
Er packt sich
in
den Körper aus.
Genau. Nicht nur, wenn das Ich schon so weit ist, dass es etwas von dem mitgenommen hat und genügend mitgenommen hat, dann kann es ja vielleicht da drüben auch was tun und hat eine Beschäftigung bis auf Weiteres. Aber, weil das ist dann seines nämlich. Aber jetzt brauchen wir da diese Erdenwelt da unten, unsere Leibeshülle, unsere physische, unsere ätherische, unsere seelenleibliche, astralische, wie es Steiner auch nennt. Wir wollen einmal darüber reden, warum das astralisch gerade heißt. Sternartig, sternförmig. Aber weil das Ich hier lernt sozusagen an der Entwicklung, an der Umarbeitung dieser Leibesglieder. Das ist ein sehr wichtiger Punkt dafür. Und Lessing sagt dem, naja, diese Arbeit kann doch eigentlich nur vollendet werden, wenn ich immer wieder komme. Das ist ja ein Anleben nicht zu schaffen, das ist ja unmöglich. Wie wenig man da weiterbringt, wie viele Fehler man dabei macht. Endlich am Ende des Lebens hat man ungefähr Ahnung, was man alles für einen Blödsinn gemacht hat. Und dann ist aus, dann ist vorbei. Da soll man nicht die Chance haben, in einem nächsten Leben irgendwo da anzuknüpfen und eine Stufe weiterzukommen, ist doch immer ein interessanter Gedanke. Und jetzt aber interessanterweise nicht so wie bei den östlichen Religionen eher das als Verhängnis zu empfinden, sondern als Entwicklungschance zu sehen. Und der Unterschied ist insofern auch klar, weil diese alten orientalischen Religionen aus einer vorchristlichen Zeit stammen, wo dass ich einfach noch nicht so weit war, dass ich sehr viel gewinnen konnte aus dem. Es ist erst langsam gekommen. Heute können wir sehr viel aus dem gewinnen. Also eine andere Erfahrung. Natürlich, sie mussten es auch vorbereiten, sie mussten auch durch, aber sie haben eher die Mühen dieser Sache empfunden. Und heute können wir beginnen, auch die Chancen zu sehen. Die Chancen, wirklich etwas ins Unvergängliche mitzunehmen und vielleicht einmal irgendwann so weit zu sein, dass wir dieser irdischen Verkörperung tatsächlich nicht mehr bedürfen. Das heißt ja jetzt nicht, dass das ohne Ende geht. Alles hat irgendwann einmal ein Ende und wandelt sich in einen anderen Zustand über. Also vielleicht sind wir einmal auch so weit, dass wir uns weiterentwickeln können ohne dieses Hilfsmittels. Aber zurzeit brauchen wir es. Ja, also dann schlage ich vor, dass wir nach Weihnachten irgendwann einmal uns dieses Thema Reinkarnation und Schicksal und dergleichen, weil das hängt damit zusammen, wie gehen Wirkungen von früheren Erdenleben in spätere hinüber. Und das ist dann eine sehr spannende Geschichte, wenn wir uns das ansehen. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Bedanke mich sehr herzlich. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Dankeschön.